lekker kopje koffie, zeg.
Waar is mijn kopje koffie?
Zullen we een kopje koffie drinken?
Lekker kopje koffie.
Kopje koffie, de Nederlandisch-Flemische Bücherpodcast.
Und dazu begrüße ich Sie sehr herzlich. Mein Name ist Bettina Baltscheff und ich bin heute zu Gast bei Daan Herma van Vos in Amsterdam. Wir möchten über sein Buch Heute kein Abschied sprechen. Der Roman ist im Diogenes Verlag erschienen. Der Übersetzer Gregor Seferenz hat ihn ins Deutsche übertragen. Herzlich willkommen, Daan Herma van Vos, zu unserer Podcast-Reihe Kopje Koffie.
Fein, hier zu begrüßen in Amsterdam.
Schön, dass ich Sie hier in Amsterdam begrüßen darf.
Ja, Daan Herma van Vos, in Ihrem Roman wird gar nicht wenig Kaffee getrunken und unser Podcast heißt ja Kopje Koffie. Deshalb auch an Sie zunächst die Frage, die wir allen unseren Gästen stellen. Wie halten Sie es denn mit dem Kaffee? Brauchen Sie ihn? Trinken Sie ihn? Wie trinken Sie ihn?
Unbedingt. Ich bin ein treuer Kaffeetrinker. Ich werde Ihnen gleich mal meine Küche zeigen. Da stehen bestimmt 50 Packungen Kaffee in verschiedenen Mahlstärken bereit. Nein, wirklich, Kaffee ist ein wichtiger Teil meines Morgens. Ich habe da eine richtige Routine. Erst muss ich eine Stunde wach sein, bevor ich Kaffee trinken darf. Und den trinke ich dann am liebsten schwarz, als Espresso oder doppelten Espresso. Und dann ein paar Mal. Und ab 4 Uhr nachmittags darf ich nicht mehr.
Und was ist der Unterschied zwischen den verschiedenen Sorten, die Sie in Ihrer Küche haben?
Das sind alles italienische Espresso-Sorten. Also die eine ist ein bisschen gröber, die andere ist etwas säuerlicher. Es spielt eigentlich keine große Rolle, aber ich finde das einfach auch ästhetisch. Früher hatte ich nur 2 Sorten und dann dachte ich, da fehlt doch was. Es ist also auch eine Art Kaffee-Kunstwerk, aber ich trinke ihn auch. Es sind alles italienische Röstungen.
Ja, bevor wir ganz in Ihren Roman Heute kein Abschied eintauchen, können Sie uns ein bisschen erzählen, wer Sie sind und wie und warum Sie Schriftsteller geworden sind?
Ja, ich debütierte in 2010, also al wel even.
Ja, mein Debüt habe ich schon 2010 geschrieben. Das ist also schon eine Weile her. Damals war ich 24, jetzt bin ich 39. Und warum ich Schriftsteller geworden bin, das ist immer eine schwierige Frage. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal werden würde. Es war kein Kindheitstraum oder sowas. Aber sobald ich es zum ersten Mal ausprobiert habe, damals war ich 22, glaube ich, wusste ich sofort, das ist es. Alles kam zusammen, all die Dinge, die mir im täglichen Leben im Weg standen, dass ich zu viel nachdenke, dass ich versuche, Menschen zu deuten, wodurch ich manchmal für andere nicht immer anwesend bin. Das erwies sich beim Schreiben als Vorteil. So konnte ich mich zur Realität genau auf die Art verhalten, wie es mir selbst am besten lag. Und das steht mittlerweile für sich. Ich fing an, noch mehr zu lesen, noch mehr zu schreiben und langsam fand ich meinen Platz. Das war wirklich ein Gefühl des Nachhausekommens, das ich, als ich zum ersten Mal schrieb, nie so erwartet hätte. Auch weil das gar nicht zu meinen Beschäftigungen zählte. Ich habe Geschichte studiert, da habe ich natürlich auch geschrieben, aber eben nie Belletristik. Fürs Studium zu schreiben gefiel mir zwar, ich fand es nur immer sehr langweilig. Deshalb verlor ich langsam den Respekt vor dem, was ich schrieb. Das Schreiben selbst mochte ich aber und irgendwann hatte ich genug von meinem inneren Gejammer. Und dann dachte ich, jetzt mache ich das alles mal unter meinen eigenen Bedingungen. Und das wurde zum Roman und das wurde mein Debüt. Und seitdem ist es das, was ich bin.
Das wird mein Debüt und seitdem ist das, wie ich bin.
Das ist eine sehr schöne Art zu beschreiben, wie man zum Schriftsteller wird. Ich habe ja vorhin erwähnt, dass in Ihrem Roman immer wieder Kaffee getrunken wird und auch Oscar trinkt noch einen Kaffee am Amsterdamer Flughafen Schiphol, kurz vor seinem Flug nach Porto. Oscar, das ist ein Mann, ja, man könnte sagen, um ihn dreht sich der Roman Heute kein Abschied. Können Sie uns diesen Oscar auch mal ein bisschen vorstellen? Sie haben gerade über sich selber gesprochen. Und wer ist nun Oscar, dieser Mann, mit dem alles anfängt?
Ja, Oscar ist ein Vater von 3 Kindern. Er hat eine Ex-Frau.
Oscar ist der Vater von 3 Kindern. Er hat eine Ex-Frau. Er ist schon etwas älter. Und das Buch beginnt eigentlich mit seinem nahenden Tod. Er merkt, dass er sterben wird, plötzlich, während er in Schiphol ist. Und als Leser merkt man das eigentlich noch eher als er selbst. Er fühlt nur, dass irgendetwas nicht stimmt. Und dann bricht er dort zusammen.
Ein Mann, wie so viele, die denkt, dass er sich selbst kennt.
Und wer ist er nun? Ja, Oscar ist ein Mann wie so viele, die glauben, sich selbst zu kennen, sich in Wirklichkeit aber eigentlich doch nicht so gut kennen. Er hat viele Blackboxes in seinem Leben, viele Dinge, die er verdrängt, viel Geschichte, die er blockiert hat. Er ist kein Ganzes. Und darum geht es in dem Buch eigentlich. Darüber, wie man mit einem Vater umgeht, der kein Ganzes war, als er starb. Denn dann müssen die Kinder, die Hinterbliebenen, alle Teile zusammensetzen, um schließlich ein vollständigeres Bild von ihm zu erhalten, als er selbst es jemals hatte, als er noch lebte. Davon handelt für mich das Buch.
Dann er selbst ooit gehad had, toen hij leefde. Daar gaat het boek voor mij over.
Ja, und dann versteht man auch den Titel ganz gut. Heute kein Abschied, denn natürlich müssen die Kinder auf ihre Art Abschied nehmen. Und Sie haben es gerade gesagt, Oscar wird nie in Porto ankommen, denn er bricht auf dem Flughafen zusammen und er stirbt. Und gleich im ersten Kapitel, wo dieser Tod auch beschrieben wird von Oscar, da fassen Sie ganz schön Oscars Familienverhältnisse zusammen. Sie haben sie gerade schon angedeutet. Und damit wir mal hören, wie Ihr Buch klingt, würde ich mich freuen, wenn Sie mal ein Stück auf Niederländisch vorlesen aus diesem Anfangskapitel. Und die deutsche Version liest anschließend Ole Steffen.
Erst de feiten. Hij is een Sohn, een Ex-Echtgenoot. En hij is vader van 3 volwassen kinderen. In chronologische volgorde: Tessel, 1981, Moor, 1985 en Kat, 1989. Met hun moeder, Elise, heeft hij al jaren geen contact meer. Dat hij nog vrijwel dagelijks aan haar denkt, weet niemand en misschien maar beter ook. Er heeft nooit een profiel van hem in de krant gestaan en er is slechts eenmaal een interview met hem gepubliceerd in een studentenblad over de stadsfoto's die hij jaren had gemaakt. Misschien zal er een themamiddag aan hem worden gewijd voor de liefhebber in een plaatselijk bioscoopje waar het ganglicht stuk is. Lang was hij een taaie zelfstandige in de eeuwig jonge filmwereld en soms had hij nog succes ook.
Zunächst die Fakten. Erst ein Sohn, ein Ex-Ehemann und er ist Vater von 3 erwachsenen Kindern. In chronologischer Reihenfolge: Tessel 1981, Moor 1985 und Kat 1989. Zu ihrer Mutter Elise hat er schon seit Jahren keinen Kontakt mehr. Dass er noch nahezu jeden Tag an sie denkt, weiß niemand. Vielleicht ist das besser so. Nie hat ein Porträt von ihm in der Zeitung gestanden und es wurde auch nur ein einziges Mal ein Interview mit ihm veröffentlicht in einer Studentenzeitschrift über die Stadtfotos, die er im Laufe der Jahre gemacht hat. Vielleicht wird ihm ein Themennachmittag gewidmet von einem Connoisseur in einem kleinen Programmkino, in dem das Flurlicht kaputt ist. Lange war er ein zäher Solo-Selbstständiger in der immer jungen Filmwelt und manchmal hatte er sogar Erfolg. Doch in letzter Zeit fragte er sich immer häufiger, ob er die geringe Zahl von Jobs, die ihm angeboten wurden, nicht in Verbindung mit dem verhassten Urteil Rente bringen musste. Vor 2 Wochen, an einem regnerischen Dienstagabend, kam ihm im Fernsehen eine zuckersüße niederländische Rom-Com unter. Nicht einen Schauspieler hätte er beim Namen nennen können. Er erinnerte sich an das, was Gene Grift, sein alter Hollywood-Kumpel, einst zu ihm gesagt hatte. Dass etwas, ein Job, eine Welt, sich ganz selbstverständlich anfühlt, solange man dazugehört. Jedoch vollkommen lächerlich wird, sobald dies nicht mehr der Fall ist. Dort, vor dem Fernseher, wurde ihm bewusst, dass er ein Außenstehender geworden war. Und vielleicht war er das schon seit langem. Möglicherweise machte man sich schon seit Jahren lustig über ihn. Wer ist der alte Kerl da hinten auf dem Set? Er öffnete eine Suchmaske auf seinem Laptop und fand einen billigen Flug nach Porto. Heute Morgen noch schaute er in den Spiegel und dachte an seinen bevorstehenden Urlaub, den ersten seit Jahren, den er heute Abend mit einem dunkelroten Glas Tawny vor einem der alten, dicht an dicht gebauten Portlokalen am Hafen einläuten würde. Wie klingt er? Wie sieht er aus? Seine Stimme ist altertümlich, tief und ernst, als wäre sie dazu gemacht, Unglücksnachrichten zu verkünden. Wenn er überwältigt wird von Wut, von Rührung, von allem, was größer und stärker ist als er, verliert er sich in Gestotter. Er hat eine Radiostimme, die zu seinem Radiogesicht passt. Eine Haut wie Borke, rau, voller Flecken und Grübchen, mit lila Kratzern auf den Nasenflügeln. Eine durchfurchte Stirn, Falten, die durch Nachdenken, schaurige Träume und die Neigung bei unzureichendem Licht zu lesen verursacht wurden. Nicht hässlich, eher unfertig. Ein Maler würde sagen, ein mittelalterliches Gesicht aus der Zeit, kurz bevor die Gesichter detailgenau und subtil wurden. Geburtsort: Osterhaut. Geburtsjahr: 1946. Größe: 1,78. Todestag: heute.
Ja, Dan Hermer von Foster, sind die Namen von Oskars Familie also gefallen? Die Kinder Tessel, Mohr und Kat und deren Mutter Oskars Ex-Frau Elise. Ja, und wir erleben im Laufe des Romans, wie diese Menschen auf den Tod von Oskar reagieren. Und sie reagieren tatsächlich auch sehr unterschiedlich. Da ist Tessel, die älteste Tochter, die ist Schriftstellerin. Ja, und auf den ersten Blick scheint sie die vernünftigste der Kinder zu sein. Vielleicht auch, weil sie glaubt, als Älteste die vernünftigste sein zu müssen. Aber ist sie das auch? Können Sie sie ein bisschen charakterisieren?
Ja, eigentlich ist dieses Buch entstanden aus Gedachte-Experimente.
Ja, eigentlich ist dieses Buch aus einem Gedankenexperiment heraus entstanden. Wie wäre es, wenn mein Vater sterben würde? Und darüber hinaus auch, was passiert, wenn ein Vater stirbt? Ich habe mir das vorgestellt und später wurde es Realität, als mein eigener Vater starb. Nämlich, dass da nicht nur ein Mensch stirbt. Jedes Kind hatte seinen eigenen Vater, seine eigene Geschichte, sein eigenes Universum mit diesem Vater, in dem er jeweils eine andere Rolle gespielt hat. Das liegt daran, dass diese Kinder alle in einem anderen Jahr geboren wurden, dass sie unterschiedliche Temperamente haben, dass sie alle ihre eigene Wirklichkeit leben. Das habe ich mir also vorgestellt und tatsächlich unterscheiden sich die ersten Reaktionen dieser drei Kinder voneinander. Das ist natürlich unendlich kompliziert, aber alle drei Reaktionen gehen auf eine Urform zurück. Fight, Flight und Freeze.
Fight, Flight und Freeze. Allemal sind sie daaruit ontstaan.
Kat ist nach New York geflüchtet. Das ist die Flucht. Mohr hat sich immer gegen seinen Vater gewehrt. Das ist der Kampf. Und Tessel ist erstarrt, also gefroren. Als Schriftstellerin steht sie momentan an einem toten Punkt. Zugleich ist sie aber auch die Älteste, das älteste Kind und hat sich immer verantwortlich gefühlt, so wie das die ältesten Kinder oft tun, auch für die Reaktionen der anderen und deren Verbindung. Aber auch da ist sie stecken geblieben und jetzt, wo er gestorben ist, ist sie auf den ersten Blick tatsächlich die Verantwortlichste, nur ob sie tatsächlich das meiste tut, bleibt abzuwarten. So gehen alle unterschiedliche Wege. Später wird Mohr zum Beispiel eine Trauerrede halten, die Tessel absolut nie so hätte halten können. Sie gehen also alle einen anderen Weg, reagieren alle anders und auf ihre Art sind sie alle sowohl die vernünftigsten als auch die unvernünftigsten.
Ja, jetzt haben Sie gerade die Rede von Mohr schon erwähnt und tatsächlich werden wir nachher auch noch einen Ausschnitt aus dieser Rede hören, die wirklich ja sehr berührend ist. Ja, Sie haben es gerade gesagt, Mohr, das ist der Widerstand, der ewige Kampf mit dem Vater. Mohr lebt in einem Wohnwagen, er wirkt ein bisschen haltlos, aber auch nicht unglücklich. Und jetzt ist dieser Vater tot, aber ist damit auch der Kampf vorbei, den er mit seinem Vater austrägt? Oder geht er weiter?
Nun, er hat sich wie viele kämpfende Kinder zum Teil mit diesem Kampf identifiziert und gedacht, ich bereite mich in aller Stille schon auf den nächsten Zusammenprall mit meinem Vater vor. Dieser Vater ist für ihn eine Art Gegenpol, von dem eine große magnetische Kraft ausgeht. Aber bei Mohr ist das umgekehrt. Er wird von diesem Vater abgestoßen. Und jetzt, wo der Magnet weg ist, weiß er nicht mehr, was er tun soll. Also lässt er sich treiben. Und zu seinem Entsetzen entdeckt er nach und nach, dass Wut nur die äußerste Schale dessen ist, was er eigentlich für seinen Vater empfindet. Er erlebt also einen seltsamen Prozess des Weichwerdens, aber auch des Widerstands gegen dieses Weichwerden.
Prozess von Verzachtung, aber auch Verzet gegen die Verzachtung. Er gebeurt nicht so viel in het boek. Oscar gaat dood.
Eigentlich passiert gar nicht so viel in dem Buch. Oscar stirbt und etwas mehr als einen Monat später wird seine Asche verstreut. Das ist der Lauf der Zeit. Aber was passiert ist, dass alle drei Kinder und auch seine Ex-Frau Oscars ganzes Leben noch einmal durchleben und ihren eigenen Weg finden, mit der Trauer umzugehen. Am Anfang dieser Reise, wenn man das so nennen will, erwarten sie etwas ganz anderes, als sie dann tatsächlich vorfinden. Und das ist es, was oft mit Trauer passiert. Du denkst, du weißt, was dich erwartet. Du glaubst sogar, du weißt, wie die Veränderung aussehen wird. Aber es ist immer anders, als du denkst.
Du denkst, dass du selbst weißt, wie die Transformation aussehen wird. Aber es ist immer anders, als du denkst.
Jetzt haben wir über Tessel und Mohr gesprochen, deshalb müssen wir natürlich auch über Kat sprechen, über die Jüngste. Sie haben es gesagt, sie studiert in New York Psychologie und ist dabei, eine Arbeit über den Zerfall der Kernfamilie zu schreiben. Es passt natürlich sehr gut. Wie verarbeitet sie den Tod? Also man hat das Gefühl, sie kehrt nach Amsterdam zurück, notgezwungen, weil sie muss zur Beerdigung, aber eigentlich will sie gar nicht. Also man hat auch das Gefühl, sie wehrt sich eigentlich gegen diesen Familienverband.
Ja, das ist precies was sie tut. Auf ihrer Manier.
Ja, genau das tut sie. Sie verhält sich zu den familiären Problemen auf ihre Art und sie tut das auf einem akademischen Weg. Sie schreibt Arbeiten darüber. Sie ist fasziniert von der Kernfamilie, von Freud, also dem, was sie in New York studiert, dem einzigen Ort, an dem sie das noch wirklich anbieten. Sie beschäftigt sich also damit, aber sehr indirekt. Und dieser plötzliche Tod stört das. Jetzt muss sie sich viel direkter mit den Dingen beschäftigen, vor denen sie eigentlich geflohen ist. Sie hat es immer Tessel und Mohr überlassen und konnte mehr oder weniger in deren Windschatten, geschützt und zu ihren eigenen Bedingungen darüber nachdenken, was eine Familie eigentlich ist. Und das kann sie jetzt nicht mehr. Sie müssen sich alle neu erfinden, um weitermachen zu können.
Sie müssen sich alle mal herausfinden, um durchzugehen.
Ja, Sie sagen gerade, dass Kat auf eine sehr direkte Art damit umgeht, aber es ist auch eine sehr rationale Art, ne? Also das ist wahrscheinlich auch ein Problem, dass man sehr viel in seinem Kopf sich, wie Sie sagen, auch zurechtlegen kann. Aber man wird ja wahrscheinlich auch von seinen Emotionen überrannt, oder?
Ja, sie ist sehr verstandlich, sehr theoretisch.
Ja, sie ist sehr intellektuell, sehr theoretisch. Das ist für Menschen oft ein Weg, ihre Gefühle zu verarbeiten, aber so, dass es sie nicht direkt berührt, dass sie nicht überwältigt werden können. Sie behalten die Kontrolle. Und das tut Kat auch. Sie führt ein sehr kontrolliertes Leben da in New York. Das geht, solange da eben nichts ist, was stört. Aber der Tod ist ein Ereignis, das unabhängig von all dem Theoretisieren und all diesen Büchern passiert. Er ist einfach da, bam, unerwartet. Und sie muss damit umgehen.
Ja, Sie haben vorhin die Geburtsjahre der Kinder aufgezählt und es sind eigentlich alle in den 80er Jahren geboren und das hat auch damit zu tun, dass Elise, die Ex-Frau von Oscar, die haben sich in den 70er Jahren kennengelernt und sie erzählen auch diese Geschichte mit und da kommt auch die Geschichte von Amsterdam mit ein bisschen ins Spiel. Ja, Amsterdam in den 70er und 80er Jahren, könnte man ja denken, ist legendär. Die große Freiheit, die Hauptstadt der Hippies, alles war möglich. Und in dieser Zeit treffen sich diese beiden Menschen, Oscar und Elise. Welche Rolle spielt denn dieser Zeitraum, den Sie da miterzählen?
Ja, es ist in der Tat, es ist Amsterdam von die Jahre 60 und 70.
Ja, es ist tatsächlich das Amsterdam der 60er und 70er Jahre. In den 80er Jahren sah es da ganz anders aus. Das war für Amsterdam ein ziemlich hoffnungsloses Jahrzehnt. Viele Hausbesetzer, Krawalle, Bereitschaftspolizei, hohe Arbeitslosigkeit. Davon handelt das Buch eher nicht, denn dann haben sie schon ihre Familie gegründet und sich in einem guten Viertel der Stadt eine eigene Insel geschaffen. Sie bekommen also kaum etwas von diesem ganzen Aufruhr mit. Aber davor, in den 70er Jahren, in der hoffnungsvollen Zeit, in der Amsterdam tatsächlich das Epizentrum eines Landes war und dabei sich selbst zu befreien und auch die Niederlande ein Land waren, das sich befreien wollte, also als Amsterdam eines der wenigen Epizentren der 60er und 70er Jahre war, da war das die perfekte Kulisse, um sich zu verlieben und von den Eltern zu lösen.
Und das ist das perfekte Dekor, um verliebt zu werden.
Elise ist da mittendrin, sie ist auch etwas jünger. Aber Oscar ist eher ein Zeuge dieser Zeit. Er ist kein Hippie, Er fotografiert die Hippies. Er sieht all diese Veränderungen und gehört zwar auf dem Papier dazu, aber eigentlich hat er vor allem Angst, dass Dinge verloren gehen. Dass niemand merkt, dass Dinge verloren gehen. Er ist sehr mit der Vergangenheit beschäftigt. Und natürlich wird diese Vergangenheit mit zunehmendem Alter immer größer und schwerer. Aber es fängt bereits da an. Er passt nicht gut in die Zeit. Elise aber schon.
Maar dat begint al daar. Hij past niet goed bij de tijd. En Elise wel.
Ja, en dat führt auch dazu, dass Oscar immer wieder das Weite sucht. Also er fährt nach Amerika, weil er da arbeitet. Und er hat dann dort auch eine Geliebte. Und man fragt sich auch natürlich als Leserin, warum findet er keinen Halt? Also man hat das Gefühl, Elise ist die perfekte Frau, sie ist liebevoll, sie will auch mit ihm leben und sie schenkt ihm 3 Kinder. Aber es wird schon klar, da ist Sie haben vorhin gesagt, eine Blackbox auch in dem Leben. Warum findet er keinen Halt? Wir müssen es jetzt nicht konkret verraten, aber was ist da, was ist das dunkle Geheimnis von Oscar?
Ja, dat is iets wat ik heel veel heb gezien bij anderen en ik herken het zelf ook wel.
Ja, das ist etwas, das ich bei anderen Menschen schon oft gesehen habe und ich kenne es selbst auch. Dass man früher in seinem Leben Dinge erlebt hat, mit denen man nicht wirklich umgehen konnte. Davon hat man sich distanziert, so wie er es auch radikal getan hat. Aber mit der Distanzierung ist auch etwas verloren gegangen. Er will nicht erklären, wie er der geworden ist, der er ist. Er will kein Mitleid. Er will niemanden brauchen. Gerade in seiner Art, mit dem umzugehen, was wir heute Traumata nennen, er mag dieses Wort nicht, versucht er einen Teil von sich selbst zu schützen. Aber diesen Teil braucht man für die Liebe, sonst wird das so ein schrecklicher Teufelskreis, den ich zum Beispiel auch bei meinem Vater gesehen habe, dass man Dinge an sich selbst nicht akzeptiert, mit ihnen nicht umgehen kann, sie wegdrückt.
Eigentlich Dinge von jezelf nicht akzeptiert, nicht ankunt, die duw je weg. Maar als vervolgens iemand tegen je zegt, ik hou van.
Und wenn dann jemand sagt, ich liebe dich, denkt man, ja, aber du kennst mich doch gar nicht richtig. Selbst, dass dich jemand liebt, ist eine Form der Bestätigung, dass du etwas zu verbergen hast. Also, je öfter jemand sagt, dass er dich liebt, desto mehr verlierst du diese Person in dir selbst. Das ist oft das Erbe von Menschen mit schweren Traumata. Ich finde, das ist eine schöne und tragische Tatsache, unter der er selbst auch leidet. Er liebt Elise wirklich sehr, aber er hat nie etwas verarbeitet, ist immer geflohen, immer wieder. Nur so hat er durchgehalten. Aber zu welchem Preis?
Geflucht, und das ist sie bleiben tun, und das ist die Manier, warum sie es hat vollgehauen. Aber ja, tegen welchen Preis?
Ja, Dan Hermann von Voss, es gibt ja von Leo Tolstoi diesen berühmten Satz, alle glücklichen Familien gleichen einander, jede unglückliche Familie ist auf ihre eigene Weise unglücklich. Damit beginnt der Roman Anna Karenina. Aber nachdem ich ihren Roman gelesen habe, habe ich mich doch gefragt, ob sich nicht auch unglückliche Familien auf eine Art ähneln. Und zwar sind mir 2 Dinge aufgefallen. Das ist einmal das Schweigen, das nicht sprechen können, vielleicht auch nicht wollen, Sie haben es gerade beschrieben, um sich selber zu schützen, um den anderen irgendwie nicht zu viel aufzubürden. Und gleichzeitig ja, fügt man einander Verletzungen zu, weil man eben nicht sprechen kann. Ist das etwas, wo man sagen könnte, ja, dieses Schweigen und dieser Schmerz, den Sie beschreiben, sehr schön in Ihrem Roman beschreiben, das ist auch ein bisschen allgemeingültig, also das erkennt man wieder in vielen Familien?
Ja, ich denke, dass ihr immer gleich habt.
Ja, ich denke, dass du damit absolut recht hast. Ich habe Tolstois Satz auch nie ganz verstanden. Ich glaube eher, dass es umgekehrt ist, dass in Familien, die unglücklich sind, immer bestimmte Gesetze gelten. Zumindest äußere Gesetze, wie tatsächlich das Schweigen. Aber auf welche Art eine Familie glücklich ist, das ist sehr unterschiedlich. Das ist auch viel schwieriger zu fassen. Es ist ein klassischer Satz, weil er so wahr klingt. Aber ich denke, dass er umgekehrt viel wahrer gewesen wäre.
Ja, da bin ich ja froh, dass Sie mir recht geben, weil ich hatte auch den Eindruck, es ist ja auch ein großes literarisches Thema, dieses Schweigen und dieses generationsüberschreitende ja, Schweigen und Verletzungen, die da auch weitergegeben werden an die Kinder. Wir haben jetzt schon viel darüber gesprochen. Oscar ist nun mal plötzlich gestorben am Flughafen. Er muss begraben werden. Und wir haben auch schon darüber gesprochen, dass sein Sohn Moore eine sehr berührende Trauerrede hält, wie ich finde. Und deshalb wollen wir daraus noch mal einen Auszug hören. Es liest wieder Ole Steffen.
Er gab uns Anregungen, Tessel, Kat und mir, aber nicht auf die übliche elterliche Art. Nicht indem er auf unsere kindliche Neugier, auf die Welt, auf unsere Träume einging. Eher indem er uns vorwärts jagte. Ich bin überzeugt, wenn wir, seine Kinder, eine Person nennen müssten, die prägend gewesen ist dafür, wer wir geworden sind, dann würden wir ihn nennen. Nicht als Halt, wie Mama es war. Er war das Fragezeichen, das uns in Bewegung hielt, das uns miteinander verband. Wir verstanden ihn nicht. Weil wir ihn nicht verstanden, hörten wir nicht auf, Fragen zu stellen. Weil wir Fragen stellten, kamen wir vorwärts. Er war ein Rätsel, das einfach nicht gelöst werden konnte. Ist das schlimm? Nein. Um ehrlich zu sein, denke ich, dass ihm die Vorstellung, vollkommen erkannt oder verstanden zu werden, verdammt unangenehm war. Moore drückt das Blatt, das sich aufgrund seiner feuchten Hände an den Ecken aufrollt, auf der Ablagefläche des Pults platt. Tja, was wollte er denn? Was wollte er eigentlich? Er sucht und findet Kats Blick. Sie schaut ihn freundlich und ruhig an, als stimme sie ihm zu, ganz gleich, was er sagt. Mit zitternden Fingern streicht er das Blatt erneut glatt. Ich glaube, das Einzige, was er wirklich wollte, wonach er sich immer sehnte, war die Gewissheit, nie allein gelassen zu werden. Vielleicht war er deshalb so schwierig, weil er Angst hatte. Die Menschen, die ihn durch und durch kannten, würden ihn früher oder später im Stich lassen. Er durfte weggehen, auf Reisen oder um zu arbeiten. Aber andere durften das nicht, nicht straflos, nicht ohne ihn dadurch zu verraten. Nun könnte man meinen, er habe daher gerne andere besucht oder dass er es genoss, in Gesellschaft zu sein. Doch das wäre ein großer Irrtum. Ein leises Kichern im Saal. Doch ganz alleine sein, das konnte er auch nicht. So gesehen hat er bekommen, was er wollte. Er ist gegangen. Er hat uns zurückgelassen, bevor wir ihn zurücklassen konnten. Ja, er war allein, als er ging, aber das werden wir alle sein. So gesehen sind wir alle gleich. Wir alle hier. Er lässt sein Blatt kurz liegen und schaut in den Saal. Wisst ihr, eigentlich war er in vielerlei Hinsicht noch ein Kind. Hauptsache, andere sahen, wie schwer ihm alles fiel, wie sehr er sich anstrengte. Dann würde ihn schon jemand beschützen oder trösten. So verhalten sich manche Kinder. Das hätte ich gerne früher durchschaut. Sagen wir, bevor ich hier gelandet bin und so. Doch vielleicht wird dieser Wunsch nicht der Wirklichkeit gerecht. Ich denke, dass wir das alle mehr oder weniger wussten, es aber nicht überwinden konnten. Ich jedenfalls. Wir waren die Kinder, nicht er. Das darf man nicht umkehren.
Ja, Dan Hermer von Voss. Moore beschreibt seinen Vater als ein Kind. Er sagt, wir waren die Kinder, nicht er. Das darf man nicht umkehren. Ich finde das eine sehr kluge Beobachtung. Und vielleicht ist das auch der Grund dafür, dass alle drei Kinder in ihrem Roman auf eine Art Suchende geblieben sind. Ja, weil der Vater ihnen nicht gezeigt hat, da liegt das Glück. Also sie sind immer die Suchenden, oder?
Ja, zij bei veel ouders, die zichzelf nooit helemaal doorgrond hebben.
Ja, bei vielen Eltern, die sich selbst nie ganz verstanden haben, aber bei denen eine Art Grundton der Melancholie, des Unglücklichseins oder des Schweigens herrscht, bedeutet das, dass die Kinder immer raten müssen. Was ist jetzt schon wieder los? Was hat sich im Vergleich zu gestern geändert? Und natürlich, kann ich es für Mama oder Papa lösen? Das ist eine Umkehrung, die auch zu weit gehen kann, sodass Kinder tatsächlich so sehr mit ihren Eltern beschäftigt sind, dass sie sich mehr Sorgen um sie machen als umgekehrt. Und das ist eine sehr schmerzhafte und einsame Erkenntnis Moores.
Ja, das ist ein sehr peinlich und einsam Besef von Moore auch. Und er beseft zurecht, dass...
Er merkt zu Recht, dass es genau das Unerfüllte ihres Vaters ist. Die Tatsache, dass da immer ein Fragezeichen geblieben ist, einfach weil er für sich selbst, wie so viele von uns, ein Fragezeichen geblieben ist. Das dafür gesorgt hat, dass sie immer weitergemacht haben. Es war ihre treibende Kraft. Für Tessel in ihrem Schreiben, für Moore, der aus der Stadt geflohen ist und nun in einem Wohnwagen lebt, für Kat, die nach New York geflohen ist. Und jetzt, wo das Fragezeichen weg ist, liegt es an ihnen, nach Kommas und Punkten zu suchen. Darum dreht sich das Buch eigentlich.
Nach Kommas zu suchen, nach Punkten. Und ja, das ist das Buch eigentlich.
Und es ist, glaube ich, auch gut, dass man sozusagen nicht nur diese Situation beklagt, dass der Vater abwesend war, dass es schwierig war, die Eltern haben sich scheiden lassen und so weiter und so fort, sondern dass man auch so eine Kraft beschreiben kann, die daraus entsteht, oder?
Sicher, es ist eine peinliche Kraft, aber es ist auch eine Kraft, die hat geleitet zu Nieuwsgierigkeit.
Sicher, es ist eine schmerzhafte Kraft, aber es ist auch eine Kraft, die zu Neugier, zu Mitgefühl geführt hat. Manchmal sind wir so sehr mit unseren eigenen Wunden und den Fehlern unserer Eltern beschäftigt, dass wir die Wahrheit oder Schönheit in diesen Fehlern und in dieser Wunde nicht erkennen, die uns doch so geformt haben, wie wir sind. Mein Vater war ein schwieriger Mann, ein schwieriger Vater. Aber ohne ihn hätte ich die schönsten Dinge in meinem Leben nicht. Ohne ihn wäre ich nicht Schriftsteller geworden, hätte ich nicht die Liebe zur Musik, die ich jetzt habe.
Hatte ich nicht die Liebe für Musik gehabt, die ich nu heb. Dus alles wat ik heb van waarde komt via hem.
Alles Wertvolle, das ich habe, kommt zum größten Teil durch ihn. Nicht, dass das den Schmerz oder die Trauer wegfegt, aber es ist ein Ganzes. Und manchmal zoomen wir zu sehr in die Wunde oder die schönen Dinge hinein, während man erst beim Herauszoomen sieht, dass es ein Mosaik ist. Und auch welchen Anteil wir weitergeben, wenn wir selber Kinder haben. Ich habe oft an die Korrekturen von Jonathan Franzen gedacht, daran, dass jede Generation Eltern die Fehler ihrer Eltern repariert, dann aber neue Fehler macht.
Hun ouders, maar maakt dan nieuwe fouten. Het is wat we overerven, zijn niet alleen de fouten, maar ook de oplossingen voor die fouten.
Was wir erben, sind nicht nur die Fehler, sondern auch deren Lösungen. Und das ist so schön und tragisch, aber auch so berührend und hat etwas Sisyphushaftes. Aber es war mir auch sehr wichtig, dass das kein schweres Buch ist. Es geht viel um Psyche, um Verdrängung und es gibt schmerzhafte Momente, aber was übrig bleibt und was der rote Faden ist, das ist doch die Liebe, die wir füreinander, für die Familie, die Eltern empfinden und die dafür sorgt, dass wir neugierig bleiben. Ich wollte, dass es auch ein weiches und warmes Buch wird.
Die macht, dass wir neugierig nach ihnen sind. Ja, ich wollte, dass es auf der einen oder anderen Manier auch ein zacht, warm Buch wird.
Ich finde, dass es ein warmes und weiches Buch geworden ist. Und ja, die Schriftstellerin Tessel, die älteste Tochter, die denkt auch darüber nach, dass sie die Geschichte des Vaters aufschreiben muss. Und jetzt haben sie selber gerade ihre eigene Biografie ein bisschen ins Spiel gebracht. Und Tessel sagt an einer Stelle, oder sie denkt es, über ein Ende zu erzählen, kann auch ein Anfang sein. Und da liegt natürlich die Frage nahe, ob das auch für Sie, für Dan Herma von Voss gilt. Also haben Sie im Schreiben über das Ende, Sie schreiben natürlich schon länger, das ist nicht Ihr erster Roman, aber haben Sie in diesem Schreiben über das Ende auch eine Art Anfang gefunden? Sie haben ja jetzt ganz schön beschrieben, was Sie da auch alles reinpacken konnten.
Ja, das denke ich wel. Ich denke, dass ich viel andere Themen.
Ja, das denke ich schon. Ich glaube, dass viele andere Themen meines Schreibens hier zusammengekommen sind, ihren Höhepunkt gefunden haben, wodurch ich jetzt über ganz andere Dinge schreiben kann. Und persönlich hat es mich auf den Tod meines eigenen Vaters vorbereitet. Ich hatte mich schon so sehr mit dem Thema Abschied beschäftigt, dass ich das gut konnte. Nicht, dass es mich nicht mehr berührt hätte, sondern dass ich mich gerade besonders gut berühren lassen konnte, dass ich nicht mit mir selbst beschäftigt war, sondern ihn gehen lassen konnte. Ohne das Buch hätte ich das nicht gekonnt.
Sonder das Buch hatte ich das auch nicht gekonnt.
Ja, also es ist auch eine sehr berührende persönliche Geschichte, dieser Roman, wie er entstanden ist. Dan Herma von Voss, haben Sie vielen Dank für das Gespräch und für die Einsicht in Ihr Schreiben und in Ihr Denken.
Heel graag gedaan.
Sehr gern geschehen.
Ja, und ich nenne nochmal gern die Details. Heute kein Abschied von Dan Herma von Voss ist im Diogenes Verlag erschienen. Es wurde von Gregor Seferenz ins Deutsche übersetzt. Mein Name ist Bettina Baltscheff und wenn Sie und Ihr Lust bekommen habt auf noch mehr Gespräche über Literatur aus Flandern und den Niederlanden, dieser Podcast lässt sich natürlich bei allen einschlägigen Streamingdiensten abonnieren. Es gibt schon über 30 Folgen, unter anderem mit Sascha Bronwasser, Astrid Ruhmer, Bart Mujat, Rob von Essen und Leon de Winter. Für heute sage ich auf Wiederhören und tut ziens bei einer guten Tasse Kaffee und schöner Literatur aus den Niederlanden und Flandern.
Kopje Koffie, der niederländisch-flämische Bücherpodcast.
ein Projekt der Niederländischen Botschaft in Berlin und der Niederländischen Stiftung für Literatur in Amsterdam in Kooperation mit Flanders Literature Antwerpen und der Vertretung von Flandern. Die Folge mit Daan Herma van Vos wurde produziert von Artefakt Kulturkonzepte im Auftrag der Niederländischen Stiftung für Literatur Amsterdam 2025. Moderation und Übersetzung Bettina Baltschew. Die Übersetzungen wurden von Jan Jaroschek eingesprochen. Textlesung Ole Steffen.